Marianne Birtler ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Katja Heuer. Martin Debes und Luca Piwoda, Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, an deren Beginn ich gerne ein Zitat stellen würde. Und das geht so: Die mentale Mauer zwischen Ost und West ist gewachsen. Das ist ein Satz von Marianne Birtler. Ich weiß gar nicht, ob sie sich daran erinnert, die heute erstmals bei uns zu Gast ist. Ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, war Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, war Ministerin im Kabinett von Manfred Stolpe, wurde später als mögliche Bundespräsidentin gehandelt, bevor sie selber absagte. Viel interessanter aber ist, wann sie diesen eben zitierten Satz gesagt hat, nämlich 2005 schon. Da lag ja 89 noch gar nicht so lange zurück. Sie selbst hat am 4. November 89 bei der historischen Demonstration am Alex über Meinungsfreiheit gesprochen. Ihre eigene Mutter hat mit ihr und ihrer Schwester, so beschreibt sie das in einem sehr, sehr lesenswerten Buch, Bundestagsdebatten im Westfernsehen geschaut und sagte ihr damals: Setzt euch hin, Kinder, schaut zu, das ist Demokratie. Und die Frage ist, wo ist dieses Gefühl des Aufbruchs von damals? Wo ist es bloß hin? Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke.
Ja, vermutlich auch die Frage, die die Historikerin Katja Heuer umtreibt, lebt und arbeitet in England, ist aber in Brandenburg geboren, hat 2023 schon, war es, glaube ich, einen internationalen Bestseller geschrieben, Diesseits der Mauer, der damals überall gefeiert und nur in einem einzigen Land zum Teil heftig kritisiert wurde. Wir ahnen, nämlich hier in Deutschland. Interessant ist, sagt sie, dass die Leute, die AfD wählen, meistens gar nicht finden, dass früher alles besser war. Im Gegenteil, sie sagen häufig, das alles erinnere sie total an die DDR-Zeit. Woher also kommt dann trotzdem die Faszination? Und sie beschreibt ein Lebensgefühl. Zu lange, sagt sie, hieß gesamtdeutsch zu sein, vor allen Dingen das Ostdeutsche gefälligst zu werden haben wie Westdeutsche. Was folgt daraus? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Martin Debes ist heute bei uns zu Gast, sehr viel gelesener Kollege vom Stern, dessen Kolumne ganz nahe Osten immer wieder einen erfrischend anderen Blick, insbesondere auf Ostdeutschland, möglich macht. Und nein, er berichtet nicht aus Kairo oder aus Teheran oder Tel Aviv, sondern aus Erfurt, aus seiner Heimatstadt. Und vielleicht legt er gerade deshalb so großen Wert darauf, dass die AfD eben kein ostdeutsches Phänomen ist, sondern ein gesamtdeutsches. Vor 2 Jahren hat er ein wirklich brillantes Buch dazu veröffentlicht, Deutschland der Extreme, in dem es darum geht, wie Thüringen die Demokratie herausfordert. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und es ist in dem Zusammenhang gut, dass Luca Piwoda unserer Einladung gefolgt ist, ein erst 26 Jahre alter junger Mann, trotzdem schon einer mit Vergangenheit, denn schon vor 2 Jahren, da war er gerade mal 24, wurde er zum Bürgermeister gewählt in Garz in Brandenburg. Arbeitet dort sehr erfolgreich, sehr geräuschlos und auch mit der AfD. Deren Anhänger, sagt er, sitzen nämlich überall. Die sitzen im Rathaus, die sitzen im Sportverein, die sitzen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und diese Leute alle auszugrenzen, geht schlicht nicht mehr. Interessant ist, aus einem Ort, von dem alle sagten, dass er seine Zukunft eigentlich längst hinter sich habe, mittlerweile einer geworden ist, der sowas wie Optimismus verströmt. Wie hat er das gemacht? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Freue mich sehr, dass das alles geklappt hat heute. Frau Birtler, vielleicht die erste Frage an Sie. 1989, ich habe das eben kurz skizziert. Da waren Sie unter anderem auf der Straße, haben mitdemonstriert für die große Freiheit. Wie blicken Sie, da sehen wir ein Foto von damals, übrigens schönes Bild. Wie blicken Sie auf das Land heute?
Bei mir überwiegen die positiven Empfindungen. Mhm. Und eigentlich wundere ich mich immer, dass es bei anderen nicht genauso ist. Also was bezogen auf mich selbst würde ich sagen, das, was ich am allermeisten erhofft habe, ist eingetreten. Ich lebe als freier Mensch in einem freien Land Und das müsste schon, ich müsste mir schon viel erlauben, bevor irgendwie jemand von der Polizei oder von der Regierung oder so sich über mich ärgert. Mhm. Wir können einfach sagen, was wir wollen. Das haben glaube ich, viele Menschen bisher unterschätzt. Mhm.
Woher kommt dieses Gefühl bei vielen offensichtlich, dass es für Sie nicht so gut gelaufen ist, sage ich jetzt mal so, vor allem in Ostdeutschland?
Könnte sein, dass es so eine Art Enttäuschung ist. Und ich finde ja Enttäuschungen etwas gut. Das bedeutet ja, dass man sich mal getäuscht hat.
Und jetzt ist die Täuschung
weg.
Und jetzt
sich nicht mehr täuscht. Es gibt wenig Leute, die sich genau vorstellen konnten, was das ist, Demokratie mit anderen Leuten zu reden. Und ich glaube, dass die einfach nicht wussten, was Demokratie ist oder so das Gefühl hatten, Demokratie heißt, jetzt wird alles genau so, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann ist man natürlich enttäuscht.
Das klingt ein bisschen streng, wenn Sie das so sagen.
Ist auch streng.
Auch so gemeint?
Ja, weil ich das nicht verstehe.
Sie nervt das?
Ziemlich oft, ja. Also ich kann verstehen, dass Menschen Probleme haben, dass sie unglücklich sind, aber meistens, wenn man sie persönlich fragt, sagen sie auch mir geht's gut, aber die Gesellschaft, die Politik und so, das, da wird ja stark unterschieden.
Das stimmt.
Und das finde ich
Das deckt sich
sehr
auch
schwierig.
Mit vielen Untersuchungen, ne? Dass
Absolut.
Leute sagen, meine persönliche Absolut. Geschichte ist ganz okay
ja,
gelaufen.
Ja, mir geht's gut und auch meinen Nachbarn hier im Dorf kenne ich eigentlich gar keinen, der meckert und so. Also das finden sie persönlich gut, auch dass sie jeden Sommer irgendwo hinfahren. In Europa, wenn nicht noch weiter weg. Und dann aber, wenn man nach der Gesellschaft, nach der Politik fragt, dann wird zugemacht. Das taugt alles nichts.
Trotzdem noch mal die Frage, wie erklären Sie sich das dann, dass da doch diese Unzufriedenheit ist, die in jedem Fall zum Aufwuchs einer Partei führt, die vor wenigen Jahren auch, ich meine, gerade mal 10 Jahre her, da standen die bei 3%.
Unzufriedenheit scheint irgendwie in zu sein in Deutschland und in Ostdeutschland ganz besonders. Also vielleicht sind das auch vor allen Dingen Leute, die zu DDR-Zeiten überhaupt nicht wagten, irgendwas zu sagen und die Angst hatten. Und deswegen meinen sie jetzt, dass das genauso wäre. Also da werden auch falsche Wahrnehmungen dazu gerechnet. Also wenn ich beispielsweise sage, man darf hier nichts mehr sagen, das hört man ja oft, dann kann ich nur sagen, die verwechseln jetzt Widerspruch oder Widerstand bei Gesprächspartnern damit, dass sie nichts sagen dürfen. Natürlich dürfen die weiter alles sagen. Aber dann widerspricht jemand und sie sagen, ist ja alles wie in der DDR.
Interessant.
Es gibt auch keine Kultur des Streits. Damals war er nicht üblich und heute gilt das irgendwie als unanständig, wenn man zu politischen Fragen sich streitet.
Ich schaue gerade nach links zu Katja Heuer und zu Martin Debes auch und auch zu Ihnen. Da sitzen ja lauter Menschen, die Ostdeutschland aus ganz verschiedenen Perspektiven beschreiben, betrachten, auch erleben. Katja Heuer lebt allerdings schon einiger Zeit in England schon, ist aber trotzdem immer noch sehr verbunden mit der alten Heimat. Wenn Sie das hören, das klingt sehr, sehr streng, was Frau Birtler da sagt. Würden
Warum
Sie
eigentlich
sagen?
Streng?
Naja, ich kann es Ihnen gerne erklären, wenn Sie sagen, naja, Enttäuschung ist ja per se erstmal was Gutes, ja, dann ist das ja erstmal so ein semantisches Spiel. Sie spielen mit dem Wort Enttäuschung, mit den zwei Komponenten, die das da drin hat. Ich würde aber immer sagen, wenn es irgendwo eine Enttäuschung gibt, natürlich ist es gut, wenn die Enttäuschung weg ist. Aber Enttäuschung bedeutet ja auch, dass man einen Preis bezahlt, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hat. Und natürlich kann das wahnsinnig schmerzhaft sein und mitunter ist dieser Preis sehr, sehr hoch. Und ich würde schon sagen, da geht der Blick jetzt zu Katja Heuer, Diesseits der Mauer. Ich habe vorhin dieses Buch, diesen internationalen Bestseller angesprochen. Wie würde jemand antworten in Ihrem Buch, wenn er das hört?
Naja, ich glaube, es hängt davon ab, was man selber für Erfahrungen einfach auch gemacht hat. Sowohl vor der Wende als auch danach. Weil im Endeffekt hängt es natürlich davon ab, wenn ich jetzt vorher ein Leben geführt habe, was sich sehr unfrei angeführt hat, wo es eben keine Öffentlichkeit gab in dem Sinne. Und jetzt sozusagen als Journalist, als Autorin, als was auch immer unterwegs bin und einfach diese Freiheiten genießen kann, das ist eine Frage. Für einen Industriearbeiter oder einen Melker oder jemand, der sozusagen sich komplett umorientieren muss, das ist eine zweite Frage. Und die sagen ganz offen, haben sie recht, mir geht's wirtschaftlich heute total viel besser als damals. Und das wird auch, ich glaube, grundsätzlich auch als was Positives wahrgenommen. Also es gibt ja immer wieder auch diese Umfragen, war die Wende ein persönlicher Erfolg für Sie oder wie sehen Sie das heute? Und die Mehrheit der Ostdeutschen sagt dazu, ja, absolut, es ist heute besser als damals.
Es will sich auch nur eine, oder wünscht sich nur eine verschwindend geringe Minderheit. Ich habe mir das angesehen vor der Sendung, sowas wie die DDR zurück.
Das will ja keiner. Das ist wichtig. Also zum Beispiel gab es 2019 mal eine Umfrage, also zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls, da wurde direkt danach gefragt, wollen Sie die DDR wieder haben? Und da haben nur 10%, also es ist immer noch eine hohe Zahl, aber nur 10% der Ostdeutschen gesagt, ja. Aber dann wurde gefragt, gab es einige positive Dinge in dieser Geschichte? Und da haben eben die Mehrheit und übrigens auch die Mehrheit der Westdeutschen gesagt, ja, es gibt einige positive Dinge, an die sie sich erinnern wollen. Und ich würde da auch ein Stück weit
auch
widersprechen.
Auch die Mehrheit der Westdeutschen?
Ja, also es waren über 50% auch der Westdeutschen, die gesagt haben, es gibt einige positive Dinge
in der DDR,
die mit erinnert
werden
sollten.
Können Sie das mal ausführen?
Na, es wird dann oft so, also zum Beispiel fällt mir jetzt ein, dass die Honeckers, die waren bizarrerweise mit der Strauß-Familie, also von sozusagen dem Kalten Krieger schlechthin, durch die Verhandlungen, die da über das Geld, was der DDR geliehen worden ist, dann haben die sich quasi auch persönlich ein Stück weit angefreundet. Und Frau Strauß soll wohl regelmäßig auch zu den Honeckers gesagt haben, naja, man könnte ja zumindest mal über Kinderbetreuung oder sowas reden. Aber wenn man das im Westen anspricht, dann wird dann sofort gesagt, na, geh doch rüber, wenn es dir nicht passt. Und das war halt immer so der Standardsatz, der dann damals auch fiel, wenn man auch auf der linken Seite des politischen Spektrums in Westdeutschland unterwegs war. Und das heißt natürlich niemals, dass man jetzt sagen würde, man will das ganze System irgendwie wieder haben mit Stasi, mit Unterdrückung, mit diesem und jenem. Aber man kann schon sagen, man guckt sich die DDR einfach mal im Ganzen an und setzt eben verschiedene Erfahrungen da nebeneinander.
Ja, aber trotzdem nochmal die Frage. Also das, was Frau Birtler gerade sagte, klang so wie, stellt euch nicht so an. Das war sozusagen den Teil, den ich ein bisschen streng fand. Jammert nicht rum, hört auf zu heulen. So klang das. Ich würde aber immer sagen, mir reicht das als Erklärung nicht dafür, warum so viele Leute offenkundig...
Tut es auch nicht, genau.
Nee. Durch sind mit dem System, so nehme ich das zum Teil wahr. Und nicht nur, wenn man in Ostdeutschland unterwegs ist, sondern es ist eigentlich ein westliches Phänomen insgesamt. Das hören Sie so auch in England, das hört man so in Amerika. Die Leute sind durch mit einem System. Aber warum?
Aber es gibt ja eine Debattenkultur, würde ich auch sagen, auch in Ostdeutschland, die das ausdiskutiert und die eben nicht sagt, das ist alles schlecht und wir können hier nicht sozusagen frei reden, sondern ich war zum Beispiel auch mal in Dresden im Hygienemuseum zu einer Veranstaltung, die direkt, wo es direkt um Meinungsfreiheit ging. Das ganze Foyer, wer da drinnen mal war, das ist ein Riesenraum, voll mit Menschen, die einfach darüber reden wollten, ob es Meinungsfreiheit gibt und in welchem Ausmaß die sich eingeschränkt einfühlt für manche Leute und für andere. Und das war einfach eine hitzige, aber sehr produktive Diskussion. Und die Leute kommen da halt hin, weil die das diskutieren wollen. Also ich sehe es auf keinen Fall so, dass man sagt, okay, man fährt jetzt irgendwie aufs Land im Osten raus und die Leute sind einfach nur wütend und wollen nicht reden, sondern es gibt Redebedarf. Und da entsteht oft das Gefühl, dass es dafür kein Ventil gibt in dem Sinne. Aber wenn diese Ventile da sind, im Sinne von Veranstaltungen oder auch Diskussionsrunden, dann kommen die Leute auch und auch in größeren Runden zusammen.
Aber trotzdem nochmal auch an Sie die Frage, bevor wir gleich Martin Debes hören. Woher kommt der Frust?
Der hat natürlich verschiedene Quellen. Also beispielsweise, ich habe gerade einen langen Vortrag von einem Fachmann gehört über das Stichwort Scham. Mhm. Wie hat er das genannt? Das ist sozusagen der Aschenputtel unter den Gefühlen. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass Scham beziehungsweise Beschämung auch eine wichtige Rolle spielt. Nur das ist ein so unangenehmes Gefühl, dass das weggeschoben wird mit Wut, mit Angst, mit Aggression. Weil Schämen, sich zu schämen, ist was ganz Doofes. Das mag man nicht.
Wofür? Woher kommt diese Scham? Wofür schämt man sich?
Also ich könnte, wie gesagt, das sind Fantasien jetzt. Es sind nicht alles Dinge, die mir Leute gesagt haben. Aber beispielsweise nicht so gut Englisch zu können wie die meisten Leute aus dem Westen. Oder sie haben zu einer Zeit, als andere die letzte Stufe ihrer Karriereleiter erklommen haben, mussten sie noch mal ganz von vorne anfangen mit 40 oder 45 oder so. Und dann hat man da Vorgesetzte, die einen wirklich als Untergebene behandeln und das kränkt. Also Kränkung ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Motiv, dass viele Menschen sich entweder nicht wahrgenommen fühlen oder dass auch es auch gar nicht anders kennen, als sich kleiner und beschränkter zu fühlen. Das war ein Gefühl in der DDR. Das war ein Gefühl, als wir im Westen ankamen, da wurde ja permanent verglichen. Und das wurde nicht etwa verglichen mit dem Leben in der Tschechoslowakei oder in Polen oder so, sondern dann mit dem Westen. Ne? Das war immer die Folie, vor dessen Hintergrund man immer alles empfunden hat. Und ich glaube, dass das auch eine Form von Täuschung war. Und daher kommt auch diese Enttäuschung.
Mhm. Aber es gibt doch auch ganz rationale wirtschaftliche Probleme, die einfach da sind. Also man guckt sich zum Beispiel mal an, was Eigentumswohnungen angeht oder ja. Besitz, Unterschiede in Löhnen, die immer noch da sind. Und das sind halt auch einfach Faktoren, wo man sich dann, wenn dann eine Wirtschaftskrise kommt, dem viel ausgesetzter fühlt als jemand, der in seiner eigenen Wohnung wohnt, im Zweifelsfall zumindest ein Dach über dem Kopf hat. Also diese Grundangst, dass man auf ganz, ganz dünnem Eis einfach wirtschaftlich steht, die würde ich nicht wegschieben. Also ich würde da nicht nur über psychologische Faktoren sozusagen
rangehen. Ja, das ist nur ein Punkt. Also das ist ja auch zahlenmäßig längst bestätigt, dass Eigentum oder auch
Erbe.
Erbe gehört dazu, ja. Aber auch Netzwerke gehören dazu. Also wenn man beispielsweise den langen Weg gegangen ist über die Uni und irgendwie geht es dann darum, dass eine Professorenstelle neu besetzt wird. Und jeder weiß ja, dass da auch alte Netze immer eine Rolle spielen. Und man jemanden kennt, der jemanden kennt. Also das ist natürlich auch ein Grund für Frust. Ja? Und dann darf man nicht vergessen, dass mehr als 5 Millionen im Laufe der Jahre von Ost nach West gegangen sind.
Ja, bei Demografie müssen wir gleich mal mit Martin Debes auch nochmal sprechen.
Ja, da kann auch sein, dass ich die falsche Zahl erwische, aber es waren jedenfalls Unmengen. Und das waren ja zum allergrößten Teil Leute, die die Initiative besaßen, ich packe jetzt mal zusammen, ich gehe rüber und fange ganz von vorne an. Und das ist ja auch eine Leistung, alles hinter sich zu lassen und den Mut zu haben, was Neues anzufangen. Was heißt das? Die übrig geblieben sind, die nicht in den Westen gegangen sind, die nicht in die SED gegangen sind oder so, die haben natürlich das Gefühl, den Kürzeren gezogen zu haben. Und da steckt auch ein bisschen Beschämung drin. Ja.
Dieses Wort Scham scheint da eine große Rolle zu spielen. Es gibt noch einen anderen Begriff, über den ich gestolpert bin, Neid. Sie sagen auch, ja. Neid spielt da eine Rolle. Ja. Sagt Katja Heuer, glaube ich, auch. In welcher Hinsicht Neid?
Ich habe ein interessantes Gespräch mit meinen Töchtern gehabt. Mhm. Die sind eigentlich, also politisch sind wir uns ganz nahe, aber die sind dann schon, wenn sie merken, dass sie in einem Haus wohnen, wo außer ihnen alle aus dem Westen sind, in Berlin, und zwar im früheren Osten. Mhm. Ja.
Da haben Unterscheiden wir, Sie das eigentlich noch?
Nee, das gab ja, auf jeden Fall. Also ich habe meine Enkeltochter gefragt, die in Cottbus studierte, und ich sage, ist das eigentlich noch ein Thema bei euch? Da sagt sie, ist die erste Frage, die wir einander stellen, woher kommst du?
Ost oder West, also genau. Nicht die Stadt, sondern Ost oder West.
Ja, das ist immer noch von großem Interesse. Also sie hat in Cottbus studiert und das ist also im Osten, da wird das vielleicht anders beantwortet, als wenn ich in Gießen oder irgendwo an der Uni bin. Ja. Aber das ist nach wie vor eine Frage auch, weil politische Sozialisation ja, die Lehrer hoffen immer, dass es durch sie geschieht, aber den größten Teil kriegt man zu Hause ab, was am Abendbrottisch besprochen wird und so, das übernimmt man ganz leicht. Ne? Mhm. Und da entwickelt sich auch eine bestimmte Identität. Ich bin zwar nach dem Mauerfall geboren, aber meine Leute, das sind die im Osten. Mhm. Ne?
Das ist interessant. Schau gerade zu Martin Debes, der in Erfurt geboren ist, das vorhin schon gesagt, Herr Debes. Scham und Neid sind jetzt zwei Begriffe, die plötzlich da sind. Können Sie mal sagen, was Ihnen dazu durch den Kopf geht?
Also ich glaube, vieles, was gesagt wurde, stimmt. Es ist aber noch deutlich komplexer. Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, weil das Thema der Sendung ja ist, so ein bisschen Richtung Osten geschaut, und warum sind die so? Also im Zusammenhang auch mit der AfD. Also das ist also wirklich ganz wichtig, dass die AfD-Wahlergebnisse natürlich doppelt so hoch sind in Ostdeutschland als im Westen, aber im Westen jetzt auch mittlerweile sehr hoch sind.
Ja, da gibt's immer, Sie sagen, da gibt's immer so ein Delay von einer Bundestagswahl, ne?
Etwa. Und das Zweite ist natürlich, dass es nicht die Mehrheit der Ostdeutschen immer noch nicht ist, sondern wenn man die Wahlberechtigten sieht, ist es eine Minderheit, und in manchen Gebieten, gerade in urbanen Räumen, ist es eine klare Minderheit. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen die oder der, sondern man kann sagen ein Teil der Ostdeutschen. Und die Gründe, warum in Ostdeutschland stärker diese Partei zum Beispiel gewählt wird, oder warum der Frust höher ist oder das Vertrauen in die Institutionen und die Politik und das System geringer ist, das ist sehr komplex. Und da wurde schon Scham, ich würde sagen Demütigungserfahrungen, die es auch tatsächlich ja gab, die Leute wirklich auch erlebt haben, das spielt eine große Rolle. Es spielen diese unfassbare Disruption, die Leute erlebt haben, die aber auch vererbt wird. Das heißt, die Kinder haben das erlebt. Es wird teilweise eben weitergegeben von Generation zu Generation. Dann natürlich dieses Gefühl, man vergleicht sich halt nicht mit dem ärmeren Verwandten, sondern mit dem reicheren. Das heißt also, na klar, das Gefühl.
Man vergleicht sich nach oben.
Dass man sagt, okay, unsere Vermögensverhältnisse sind anders, unsere Netzwerke sind anderes und die Repräsentation ist eine andere. Also das heißt also, wo sind wir eigentlich zu finden? Also etwa, es gibt 20% Menschen, die in Ostdeutschland wohnen, wenn sie schauen, in welche Institutionen auch immer, in die Politik, in die Wirtschaft, in die Kultur, in die Medien, dann sehen sie, dass an den entscheidenden Stellen natürlich zu 90-95% Westdeutsche sitzen. Das heißt, die Leute fühlen sich nicht repräsentiert, nicht abgebildet, nicht gehört.
Und interessanterweise an den entscheidenden Stellen der AfD im Osten sitzen auch Westdeutsche. Ne?
Auch das ist eine westdeutsche Gründung, die Partei.
Total interessant.
Und natürlich, jetzt ist es übrigens ja auch so, dass ein Großteil der westdeutschen Wähler, also die von den absoluten Zahlen her, sind natürlich die Bundestagsabgeordneten als auch die Wählerschaft der AfD Westdeutsche zur großen Mehrheit. Das heißt also, klar hat der Ostdeutsche, die Ostdeutschen haben da eine überproportionale Einfluss, weil sie sehr früh in die Parlamente gelangt sind und dort höhere Wahlergebnisse bekommen haben. Aber das alles muss man, glaube ich, wirklich immer im Kontext, auch europäisch und global betrachten, aber muss es eben auch in der Komplexität betrachten. Da kommen all diese Dinge, spielen alle Dinge, diese Dinge eine Rolle. Und eben auch die Demografie. Frau Birtel hat davon gesprochen, von der Abwanderung. Wir hatten ja auch einen enormen Geburtenknick. Und von den Abgewanderten gehören halt vor allen Dingen junge Frauen. Das heißt, die dann keine Kinder mehr bekommen haben. Ja, und oder wenn sie Kinder bekommen haben, natürlich in Westdeutschland. Das alles führt jetzt mit Verspätung zu bestimmten Effekten. Und man könnte unfassbar viele Zahlen nennen. Also wer sich da informieren möchte, ich würde gerne ein Buch empfehlen von Steffen Mau. Der hatte das letztens ein relativ einfach konsumierbares Buch, nicht so lang, Ungleich vereint, wo er sagt,
also
wirklich an allen Statistiken das nachweisen. Also ich habe mir vorhin gezeigt, diese Statistik der AfD-Wahlergebnisse. Und da ist der Osten ist blau und der Westen schwarz und ein bisschen rot noch. Die können diese Grenze bei fast allen Statistiken, nicht nur bei Vermögensgeschichten, erkennen. Und natürlich ist der Anteil von Extremen oder von Wählern, die eine extreme oder populistische Partei wählen, deutlich höher. Wenn man noch das BSW dazu rechnen würde, wenn man noch, ich finde diese alle in einen Topf schmeißen und dann rumrühren, These nicht so gut. Nee. Aber wenn man die noch dazu rechnet, dann kommt man tatsächlich sogar auf eine Mehrheit. Aber man muss wirklich, finde ich, sich in Ruhe mit dem Thema beschäftigen.
Ja, die Frage, die noch immer unbeantwortet sozusagen im Raum steht, oder wir spüren hier so langsam nach, warum, Herr Debes, wie geht Ihre Erklärung?
Na, die wollte ich schon sagen, die ist komplex. Da kommen die Demütigungsgeschichten dazu, da kommen die ökonomische und soziale Situation dazu. Da kommt natürlich auch, Igutascha Kovalchuk zum Beispiel, ein sehr guter Historiker, der immer zu sehr starken Thesen neigt, stellt dieses Thema immer vorne ran. Und ich glaube immer, das führt ein bisschen in die Irre, weil das ist eben ein Teil der Erklärung, diese Diktaturprägung, also dieser autoritären Neigung, die es stärker gibt, diese Staatsgläubigkeit, aber gleichzeitig auch dieses Gefühl, ich will nicht mitmachen, die sollen mich in Ruhe lassen. Weil das sind auch Dinge, die natürlich geprägt gewachsen sind in der DDR. Aber es kommt eben auch unfassbar viel dazu nach der Wende. Also in die Transformationserfahrungen, die Enttäuschungen, von denen Frau Birtler gesprochen hat, die sind ja real gewesen. Es wurde ja versprochen, dass ihr wart die Brüder und Schwestern im Osten, ihr wart ärmer, ihr wart von der Geschichte benachteiligt. Jetzt gehört ihr dazu, jetzt wird es euch genauso gehen wie den Westdeutschen. In 5 Jahren, die blühenden Landschaften. Und das war natürlich von vornherein irreal, dieses Versprechen abzugeben, wurde aber gerne geglaubt, weil damals auch damit Wahlkampf gemacht wurde.
Damals vielleicht, aber ich würde dem ehrlich gesagt aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, gerne widersprechen wollen. Ich habe das Gefühl, wenn man in Ostdeutschland unterwegs ist, und ich bin das regelmäßig, weil ich dort die Landschaft auch unheimlich gerne mag, und ich finde es wahnsinnig spannend, überhaupt Osteuropa, was gerade politisch in Osteuropa passiert, ich treffe da keine Opfer. Ich treffe da keine Leute, die sagen, wir gehen in Sack und Asche und uns geht es allen so schlecht. Sondern im Gegenteil, da ist ein neues Bewusstsein, ein neuer Nationalstolz Ost entstanden.
Ja, das ist mein Gefühl. Aber das hat natürlich viel, also die Soziologen sagen dazu nicht Trotz, sondern Reaktanz, habe ich dann gelernt in den letzten Jahren. Also das hat natürlich damit zu tun, dass man sagt, trotzdem, so im Prinzip auch beim Wahlverhalten ist das ja auch zu erkennen, dass wir sagen, dann diese Ostidentität, dieser Oststolz, der ist ja auch gerade in Reaktion darauf entstanden, dass man, und das hat dann manchmal bei manchen Leuten so eine DDR-ostalgische Effekte, die wollen nicht die DDR zurück, aber die fahren dann wieder mit ihrer Simson rum, das nutzt die AfD zum Beispiel aus. Das hat aber auch die Geschichte, dass man auf die alten, auf die Regionalidentitäten sich stark bezieht und dass man sich da Stolz raussaugt. Aber warum muss man diesen Stolz rausholen? Weil man halt Demütigungserfahrungen hat. Und die sind eben nicht nur in der Vergangenheit, sondern sind eben auch da. Also wenn man in Erfurt oder in Jena wohnt, ich bin in Jena geboren, nicht in Erfurt, das ist ein großer Unterschied in Thüringen.
Entschuldigung, das war mir nicht klar.
Dann weiß man halt, wem die Straße gehört, wem das Haus gehört. Das hat ja auch Frau Bürtler schon erwähnt. Und das ist natürlich etwas, wer einen vertritt, wer der Richter ist, der über einen urteilt möglicherweise, wer der Verwaltungsbeamte ist, der die Verwaltungsgeschäfte für einen erledigt. Das ist immer noch, wem die Apotheke gehört, wer der, das ist immer noch, es gibt dann die Elite, auch in Ostdeutschland, in vielen Städten, ist westdeutsch. Und das führt zu etwas in einer, in den Menschen, in den Köpfen. Das ist so. Und ich will das ist eben nur ein Aspekt, wirklich, nur ein Aspekt. Aber der führt dann eben auch teilweise zu einer Trotzreaktion. Und was Frau Bürtler sagte, ist genau das der Punkt. Ostdeutsche fragen sich sofort, relativ schnell, wo kommst du her? Für Westdeutsche spielt das gar keine Rolle, weil die haben ein anderes Selbstbewusstsein.
An der Spitze der Nahrungskette sozusagen.
Aber Spitze der Nahrungskette, ich meine, wenn man da mal drauf schaut und auch in Westdeutschland viel unterwegs ist, wenn sie im Ruhrgebiet unterwegs sind.
Schon klar. Aber ich meine, DAX-Unternehmen im Ruhrgebiet, in Ostdeutschland kein einziges.
Ja, aber trotzdem, die Spitze der Nahrungskette, die sehe ich in Gelsenkirchen nicht. Entschuldigung.
Nein, schon klar.
Das ist wirklich hart. Es gibt aber in Ostdeutschland...
Aber wie hoch ist das AfD-Wahlergebnis in Gelsenkirchen?
Ja.
Eben.
Lass uns da gleich nochmal einen Satz drüber reden. Schau gerade nochmal zu Katja Heuer, bevor wir eine Erfolgsgeschichte hören. Bin sehr gespannt, was Luca Piwoda dazu erzählt. Finden Sie sich da wieder in dieser Erklärung?
Ja, also ich würde immer wieder auch diese sozialen Faktoren und wirtschaftlichen Faktoren noch stärker betonen, einfach weil ich so einen internationalen Blick darauf habe. Ich wohne in Großbritannien, wo der Norden von England quasi ähnliche Deindustrialisierungsprozesse durchlaufen
hat. Ähnlich wie das Ruhrgebiet, wenn man so will. Ja.
Und deshalb auch ähnliche Frustrationen dort entstehen.
Sie reden jetzt von Sunderland, Newcastle, die Ecke.
Ja, und auch der ganze Norden, der ganze industrielle Norden.
Das ist wirklich hart da, wirklich bitter.
Wo man dann eben auch die Wahlergebnisse entsprechend Richtung Reform UK sieht, was bei uns die rechtspopulistische Partei ist. Oder man guckt sich Österreich an, die ländlichen Bereiche. Oder in den USA die sogenannten Flyover States, also die Rust Belt Staaten, die in der Mitte sind und ähnliche Prozesse durchlaufen haben. Und die wählen ja auch ähnlich. Also meine These war eigentlich immer, wenn man sich mal so ein Stück weit so vogelperspektivenartig nach oben bewegt und sich einfach mal die gesamte politische Karte im Westen anschaut, dann erkennt man eigentlich, dass ja, diese Faktoren spielen alle eine Rolle, aber das grundsätzliche Muster ist immer dasselbe. Das sind Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, wo sie einfach nicht das Gefühl haben, dass die aktuelle Parteienlandschaft da einen Weg rausfindet oder ihnen einen Weg vorwärts irgendwo aufzeigt und die deshalb sozusagen ja wortwörtlich nach Alternativen suchen. Man sieht das auch in Frankreich und auch in Österreich und anderswo. Und dann immer zu sagen, also ich glaube, man hat sich hier einfach zu lange eingeredet, das ist halt irgendwie ein Ostproblem und deshalb muss man da kein Auge drauf haben. Und jetzt, das Problem jetzt doch sich quasi bundesweit irgendwo ein Stück weit ausgeweitet hat, beziehungsweise man einfach erkennt, dass die Leute frustriert sind, ist, glaube ich, die Debatte ein bisschen verrutscht. Also es war letztens zum Beispiel ein FAZ-Artikel, wo es dann hieß, offensichtlich sind Ost- und Westdeutsche sich doch nie so unähnlich, was die sozusagen die Frustration angeht, weil, glaube ich, schon diese Faktoren, wie unsicher man sich fühlt, von der eigenen sozialen Gruppierung abhängen.
Was ich interessant finde, geht sozusagen als Frage, als offene Frage in die Runde. Warum reden wir, wenn wir das analysieren, nie über 2015? Welche Rolle spielt 2015? Das große Thema Migration. 2015, 2016. Ich meine, damals stand die AfD bei 3%.
Und da wird ganz oft gesagt, warum ist das eigentlich im Osten
Trump,
so?
Trumps Aufstieg ist im Wesentlichen zu erklären mit dem, was an der mexikanisch-amerikanischen Grenze passiert ist.
Und da wird dann immer gesagt, im Osten sind ja die Zahlen viel niedriger und warum spielt das dann überhaupt so eine große Rolle hier? Aber der Unterschied ist ja für die Menschen, der gelebte Unterschied ist ja riesengroß. Wenn man sozusagen, als ich aufgewachsen bin, gab es an meiner Schule ein einziges Kind mit Migrationshintergrund.
In Brandenburg.
Ja.
Wo war das genau, in Brandenburg?
Ich bin in Strausberg sozusagen aufgewachsen und dann quasi in der Region zur Schule gegangen. Und die Tatsache, dass es da sozusagen ein Kind gab, und der war der Sohn von vietnamesischen Gastarbeitern, die sind aber nicht Gastarbeitern, sondern Vertragsarbeitern, die in der DDR waren. Er hat also, ist in Deutschland geboren, akzentfrei Deutsch gesprochen und das war das einzige Kind dort und da hatten wir einfach gar keine Erfahrung damit. Und jetzt sozusagen dieser riesige Wandel, der seit 2015 passiert ist. Wir haben ja dann auch einen Schlüssel gehabt, wo dann auf einmal sozusagen auch Gruppen in ländlichen Gegenden untergebracht wurden.
Die teilweise also Dörfer mit 300 Einwohnern, ja, die sich plötzlich Containern mit 500 Geflüchteten gegenüber sehen. Ja. Und sich fragen, warum fragt uns vorher keiner? Wir haben das hier auch in vielen Runden auch immer wieder besprochen. Landräte, die erzählten, egal welcher Partei, egal welcher Couleur, wir fahren teilweise 2 Tage vorher, mach das jetzt bitte, setz das um. Und dann stehst du da, musst das erklären. Da hast du auch keine Zeit mehr, irgendjemandem irgendwas zu vermitteln, sondern das ist dann von jetzt auf gleich.
Und mir hat in Dresden bei der Veranstaltung, die ich vorhin angesprochen habe, dann eine Frau gesagt, naja, ich habe früher meinen Kinderwagen vorm Konsum stehen lassen, also vor dem kleinen Laden stehen lassen, weil ich mir gar keine Gedanken gemacht habe. Und heute lasse ich das gleiche Kind, was also irgendwie Ende 30 ist, quasi den gleichen Jungen, nicht mehr alleine, oder jungen Mann dann in dem Fall nicht mehr alleine von A nach B laufen. Ich hole den jetzt ab, wenn der sozusagen irgendwo unterwegs ist abends, weil sie sich in Dresden nicht mehr sicher fühlt. Und diese Erzählungen hört man tatsächlich immer wieder, also dieser Unterschied. Und da hilft es eben nicht zu sagen, naja, in Köln gibt es schon ganz lange sozusagen andere Verhältnisse, weil die Leute nicht sagen, okay, dann ist es bei uns vielleicht noch nicht ganz so
ausgeprägt. Aber da besteht ja auch ein riesengroßer Unterschied zwischen Ost und West. Also die bundesdeutsche Gesellschaft hatte ja Jahrzehnte Zeit und sich allmählich darauf einzustellen, dass ein Teil der Bevölkerung auch aus anderen Ländern kommt. Das war ja ein langer Prozess. Und bei uns ging das hoppla hopp und die Leute mussten ganz schnell mit der Situation klarkommen. Also es gibt zusätzlich, wollte ich noch sagen, so eine Neigung, ich will jetzt wirklich nicht den Osten beschimpfen, aber es gibt so eine Neigung, sich immer als der oder die Benachteiligte zu fühlen. Und das hat ja eine ganz lange Geschichte. Nachträglich, also wir haben ja, ich erinnere mich noch an Gespräche der Erwachsenen, wo die einen dann sagten, guck mal, die haben sich jetzt das gekauft, die haben ein neues Auto, also irgendeine Cousine im Westen, ne? Aber die haben doch auch den Krieg verloren. Warum geht's denen so viel besser wie wir? Ja, da ging's dann los. Und dieses Gefühl, dann muss man auch sagen, das Nachdenken über den Nationalsozialismus war grundverschieden. Also vielleicht gilt noch für die ersten 15, 20 Jahre nach dem Ende der NS-Zeit, dass die Voraussetzungen ungefähr gleich waren. Aber dann hat sich das verändert, weil ich habe in der Schule gelernt, meine Nachfahren sind Widerstandskämpfer oder Opfer des Nationalsozialismus, ne? Und bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Nachbarsfamilie ein ganz anderes Leben führte. Also das Hitler war Westdeutscher, ist im Grunde die Schlussfolgerung aus dieser Meinung. Also die haben.
Und für die Westdeutschen war er Österreicher, aber das
nochmal
am Rande.
Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber die Tatsache, dass die Leute das so ungerecht fanden, ja, die muss man immer wieder sehen. Warum haben die alles gekriegt und wir nicht?
Herr Dibbes, an Sie auch nochmal die Frage. 2015, welche Rolle spielt das dabei?
Also, ich würde ein Wort dazu sagen, Katalysator. Also es hat eine Entwicklung, die Entwicklung nicht komplett verändert, sondern hat sie beschleunigt. Mhm. Und ich glaube, wir würden auch eine rechtspopulistische, in Teilen rechtsextremistische Partei in Deutschland trotzdem haben, auch ohne. Also es ist nicht so eine, wie Stefan Zweig, eine Standstunde der Menschheit. Wenn es anders gekommen wäre, würden wir jetzt diese Diskussion nicht haben, sondern wir haben ja auch in gewisser Hinsicht eine Normalisierung unseres Parteiensystems. Aus der deutschen Geschichte heraus ist es immer so gewesen, dass natürlich eine Partei rechts der CDU schwer möglich war und aus verschiedenen Gründen auch besser bekämpft werden konnte, muss man auch sagen. Ich will das Wort nicht sagen, was man dann draufgeschlagen hat auf diese Parteien, die dann da kamen. Manchmal waren sie tatsächlich rechtsextremistisch, manchmal waren sie latent in die Richtung. Und die AfD ist quasi in gewisser Hinsicht eine Normalisierung des deutschen Parteiensystems, weil wir jetzt nicht nur eine linke Partei haben, links der SPD, sondern wir haben auch eine rechte Partei, rechts der Mitte. Dass die Partei dann sich so entwickelt hat, aus sich innen heraus, auch aus externen Faktoren. Also das ist eine andere Geschichte. Aber erstmal grundsätzlich wäre das trotzdem so gelaufen. Und ich glaube, die Stärke, die jetzt eingeblendet wird von der AfD, hat sehr viel mit diesem Moment dann zu tun. Das ist der Katalysator gewesen, der diesen Prozess, der sowieso gelaufen wäre, beschleunigt hat. Und das wäre jetzt vermessen zu sagen, es wäre ohne diese Massenmigration in dieser kurzen Zeit was wäre anders gewesen? Weil natürlich, wir hatten diesen Moment, die Euro-Krise, das Thema war erstmal durch. Die AfD hatte sich auch sehr zerstritten, hatte gerade den Vorsitzenden rausgeschmissen, Frau Göpetri hatte übernommen, das war 2015 und wirkte irgendwie in bestimmten Bereichen klinisch tot schon. Mhm. Nicht in Ostdeutschland übrigens, da stand sie immer noch bei 7, 8, 9, 10%. Und dann kam dieser Moment und das war dann der Turbo oder der Katalysator, der das wieder groß gemacht hat. Aber ich würde davor warnen zu sagen, dass das dann die absolute Ursache ist dafür, dass die AfD heute so erfolgreich ist.
Das würde ich nicht sagen, aber es zu relativieren ist vielleicht das falsche Wort, aber Sie wissen, was ich meine, halte ich jetzt auch nicht für richtig. Ich habe nie verstanden, und das ist mir immer begegnet, sowohl in den USA als auch in England, da oben genau da im Nordosten, von dem Sie gerade gesprochen haben, Frau Heuer, warum verstehen Parteien nicht, dass gerade dort, wo ganz normale, einfache Menschen sitzen, mit ganz normalen Jobs, dass genau an der Stelle ein harter Verteilungskampf entsteht. Der harte Kampf um die günstigen Wohnungen. Der harte Kampf um die einigermaßen okay bezahlten Jobs.
Sie haben ja völlig recht, aber ich glaube,
das muss man doch verstehen.
Aber ich glaube, dass wir den Transformationsprozess sowieso haben.
Übrigens auch bei Migranten, ne?
Nein, aber wir stehen vor massiven globalen Veränderungen. Wir sind mittendrin.
Das kommt noch oben drauf.
Migration, Massenmigration, ist doch nur ein Aspekt davon. Und je nachdem, wie das Land da unterschiedlich ist. Aber Sie haben die Italiener oder die Franzosen oder die Ungarn sind unterschiedlich damit umgegangen. Aber sie haben alle dieselben politischen Phänomene und dieselben Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft. Zu glauben, dass Migration das entscheidende Thema ist, würde ich nicht sagen. Sondern dass die Themen sind Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel. All das wirkt zusammen und erzeugt einen enormen Veränderungsdruck auf eine Gesellschaft, gerade übrigens auch in Westdeutschland, die kommt jetzt in Westdeutschland ja an, die Transformation, die gesättigt ist im Westen und im Osten eine Transformation erst hinter sich hatte. Und mit all den übrigens realen auch Benachteiligungen, die es tatsächlich ja auch gab und bis heute gibt. Und das führt zu einer Müdigkeit bei vielen Leuten, zu einer Überforderung und zu einer Abwehr und natürlich auch zu großen Ängsten. Und das nutzt und beutet die AfD gnadenlos aus. Und das ist ihr Geschäftsmodell. Und ich hätte das nicht so für sehr überraschend, weil wenn man in die Menschheitsgeschichte zurückschaut, dann ist das schon immer die Nahrung gewesen für diese Art von Bewegungen, Parteien. Und wir werden ja vielleicht noch drüber reden, was man dagegen machen kann. Aber es wird sehr, sehr schwierig, weil es sind sehr viele kleine Schritte notwendig. Und sehr viele kluge und mutige Entscheidungen.
Ich würde mir mal wünschen, Entschuldigung, eine Bemerkung.
Sofort.
Dass man nach der Wahl nicht auf diese faszinierenden Ortschaften guckt, die 60-70% AfD haben, sondern dass man es mal umgekehrt macht. Es gibt ja Kommunen oder Landkreise oder so, wo die AfD keinen Fuß auf die Erde kriegt. Da gibt's ein paar. Und die sollen von mir aus auch da bleiben, aber letzten Endes ist die, ich weiß nicht, wie es in Ihrer Gemeinde aussieht.
Genau da wird hingeguckt. Genau da, da sitzt.
Aber mal zu gucken, was ist eigentlich anders gelaufen in den Orten, wo die AfD höchstens 10% hat oder so. Das gibt es ja. Und da mal hinzugucken und zu fragen, warum ist es dort anders? Das wäre mal interessant.
Darf ich kurz meine Werbung für mein Magazin verbinden mit Herrn Piwoda? Weil wir hatten eine Geschichte, eine Telegeschichte im Frühjahr.
Die AfD-Besieger.
Und da haben wir mal geschaut, genau nach dem warum gelingt es der AfD eigentlich nicht?
Was machen die anders in diesem Ort?
Nein, die Frage war ganz einfach. Warum ist die stärkste Partei in Ostdeutschland, also die ja nicht nur bei Umfragen, sondern auch in Wahlen oft die stärkste Partei ist oder fast die stärkste Partei ist, warum ist sie nicht erfolgreich in Kommunalwahlen bei Personenwahlen? Warum kriegt sie, in Thüringen gibt es den einzigen Landrat, das war vor 3 Jahren.
Sonneberg.
Mhm. Alle kennen Sonneberg wegen dem einzigen Landrat.
Ansonsten haben sie vorher, das will ich jetzt zu meiner Ehrenrettung
und einige
sagen,
Bürgermeister. Und jetzt auch wieder durchgängig, selbst in Kreisen, wo die AfD wirklich die Hegemonie schon fast hat, verliert sie regelmäßig bei diesen Landrats- und Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen. Dann fehlt den Leuten dann doch das Restvertrauen, um diese Personen zu wählen aus dieser Partei. Und Herr Piwoda ist eben auch ein Beispiel dafür, dass er trotz in einem Gebiet, in dem die AfD die stärkste Partei ist.
Das ist sehr interessant, der Punkt, an dem wir jetzt sind. Sie sagten gerade, Herr Debes, wir haben da diese Geschichte gemacht, die AfD-Besieger. Wenn ich zu Luca da rüber schaue, bin ich mir gar nicht sicher, ob er sich selber so sieht. Sehen Sie sich als AfD-Besieger?
In erster Linie sehe ich mich als Bürgermeister, der probiert, eine neue Politik zu gestalten.
Ja.
Das ist endlich mal wieder
vorhin.
und dann auch nicht als AfD-Besieger, sondern einfach als Bürgermeister, der probiert, Dinge anders zu machen.
Also so.
Das wird natürlich gerne projiziert, das ist mir auch bewusst und man braucht auch gute Geschichten. Ich nehme das auch zum Teil gerne an. Das ist nicht böse gemeint.
Mehr Medienschelte geht gar nicht. Okay,
das ist ja auch total gut, dass solche Geschichten erzählt werden.
Er kann das ab.
Genau, aber im Kern geht es ja darum, dass wir einfach in Garz überlegt haben, an vielen anderen Orten in ostdeutschen Kommunen, wie können wir Dinge neu gestalten? Weil auch in Garz könnte ich ganz viele Berichte erzählen. Jeder zweite Einwohner von unseren 2500 Einwohnern ist über 65 Jahre alt. Ganz große Herausforderung, aber wir haben eben probiert, das zu nehmen und zu gucken, wie machen wir es jetzt neu? Wie können wir eine positive Perspektive daraus entwickeln.
Okay. Können Sie mal sagen, wie das anfing und warum Sie diese Zuschreibung AfD-Besieger von sich weisen?
Es hat ganz harmlos angefangen mit einem Kulturverein. Wir haben 2021 die Kulturallianz gegründet als gemeinnützigen Kulturverein mit der Idee, erstmal Menschen im sogenannten vorpolitischen Raum zusammenzubringen, also dort, wo man einfach über kulturelle Veranstaltungen mit Podiumsdiskussionen, mit Buchlesungen zueinander kommt.
Was heißt wir?
Wir sind der Verein, also ganz viele ehrenamtliche, freiwillige.
Junge Leute,
aber auch die Friseurin, die jetzt in den Frühruhestand gegangen ist. Ganz verschiedene gesellschaftliche Gruppen, jung und alt, kamen zusammen und haben die Idee gehabt, wir müssen irgendwie den Ort beleben. Und dann haben wir angefangen mit Kulturveranstaltungen und haben dann gemerkt, kulturell ist ein Aufbruch entstanden, den müssen wir jetzt auch politisch übersetzen. Und haben dann schnell die Erkenntnis gehabt, wir müssen auch zu den Kommunalwahlen antreten und wir müssen irgendwie auch die Stadt an sich neu gestalten und nicht nur kulturell im vorpolitischen Raum.
So, Ihr Großvater, wenn ich das richtig im Kopf habe, war Bürgermeister in Garz.
Genau.
Ihr Vater war sehr mit der SPD verbandelt.
Ja.
Großvater auch SPD. Sie nix SPD. Ihr Vater mittlerweile auch raus aus der SPD. Warum?
Ich habe es probiert. Ich war offen für die SPD. Mein Großvater hat auch ganz große Pläne für mich gehabt in der SPD. Aber ich habe einfach erkannt, junge Menschen finden in den Parteien nicht statt. Und es dauert alles sehr lange. Es ist sehr träge, sehr bürokratisch. Und für mich war einfach die Idee, wir wollen eine Partei gründen, die wir jetzt auch haben mit der Partei des Fortschritts, dass wir eine Partei bauen für junge Menschen, wo junge Menschen in der ersten Reihe stehen, wo wir ganz neue kommunikative Modelle ausprobieren. Wir haben ein digitales Parteiparlament, wir haben digitale Ortsvereine und viele andere Dinge, die in der SPD so in der Form nicht möglich wären. Deshalb probieren wir auch so eine neue Partei zu schaffen, die auch Politik und die Kommunikation ganz neu denkt.
Okay, lass uns da bitte nicht so drüber weggehen, weil das natürlich total spannend ist. Warum war die SPD sozusagen nicht reif für so ein Talent wie Sie?
Einerseits gab es keine Jusos bei mir im Landkreis, also kein Jugendverband, wo ich hätte hingehen können.
Das muss nichts Schlechtes sein, wenn es keine Jusos
gibt. Ja, es gab keine anderen jungen Menschen, da muss man erstmal andocken irgendwo. Und dann ging es los, dass ich viel darüber nachgedacht habe, wie kann man den Ort voranbringen und ich habe keine Ideen gesehen. Es war alles Parteipolitik, es ging nicht um die Sache, sondern es wurde ganz viel diskutiert. Wir sind dagegen, auch in der Stadtverordnetenversammlung in Garz, wir sind dagegen, die andere Seite macht dann auch nicht mit. Meine Idee war, wenn wir schon politisch jetzt gewählt werden als Bürgermeister, Stadtverordnete, Parteipolitik komplett vor dem Rathaus. Wir probieren Sachpolitik ohne Fraktion. Einfach die beste Idee setzt sich durch.
Aber was heißt das dann? Also sozusagen Pragmatismus vor Ideologie?
Wenn man das macht und anwendet, schafft man es auch, dass man einstimmig einen Beschluss für 7 Windkraftanlagen schafft, auch mit AfD-Stadtverordneten, wie wir es in Garz gemacht haben. Also wenn man Sachpolitik anwendet, kann man auch die Vorteile von erneuerbaren Energien ganz sachlich diskutieren.
Erzählen Sie mal die Geschichte dahinter. Okay. Also AfD und Windräder, das sind ja zwei Dinge, die jetzt nicht auf den ersten Blick zusammengehen.
Man mag denken, das passt nicht zusammen.
Ja, wie haben Sie es gemacht?
Wir haben im September 2024, 3 Monate nach unserer Wahl, im Juni 2024, einen einjährigen Beteiligungsprozess gestartet, wo wir die Bürger erstmal gefragt haben, wollt ihr erneuerbare Energien? Also ganz offen rangegangen sind, verschiedene Bürgerversammlungen gemacht haben, ganz genau überlegt haben, auch Referenten eingeladen haben, die gegen erneuerbare Energien sind, sodass wir neutral diskutieren können. Haben dann ein paar Standpunkte gefunden. Der Windpark soll als Genossenschaft organisiert werden, viele andere Dinge. Und irgendwann hatten wir durch die ganzen Bürgerversammlungen den Konsens, die Menschen sind offen dafür. Und dann haben wir
ist das der Windpark, den wir da sehen?
Leider geht es nicht innerhalb von 2 Jahren, dass ein Windpark steht. Deshalb sind wir noch in der
Genehmigung. Der steht noch gar nicht. Der ist noch im Bau. Genau. Das ist ein Windpark dieser Art, ja?
Genau, 7 Windkraftanlagen werden
das. Wird das so ähnlich, wird das aussehen?
Die werden 199 Meter Namenhöhe haben. Also das wird schon in der Landschaft zu sehen sein.
Und
wir haben den Beschluss im Juli 2025 gefasst, dass diese
sind weit weg von der
1000 Meter von dem Ortsteil, wo dieser dann entsteht, in Garz entfernt.
Also gut zu sehen.
Gut zu sehen, man kommt nicht drum herum. Aber wir haben immer wieder betont, Energiepolitik ist keine Umweltpolitik oder wir retten nicht die Welt damit in Garz, sondern wir haben einfach knallharte wirtschaftspolitische Interessen dahinter. Wir können durch die Einnahmen, die erneuerbaren Energien bringen, die Stadtkasse auffüllen, Bauprojekte umsetzen, die sonst nie möglich gewesen wären.
Machen Sie es mal konkret. Wie? Ja. Was haben Sie den Leuten konkret gesagt? Weil das hier ist genau das, was ja dann immer kommt. Verspargelung der Landschaft, macht die schöne Heimat kaputt und so weiter. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn man da drauf schaut, also schön ist das nicht.
Ich kann mir auch was Besseres vorstellen, wenn ich aus meinem Garten gucke, aber Im Kern ging es darum, ich habe jeden Bürger, der mich gefragt hat, auch ungefragt, ganz genau vorgerechnet, 0,2 Cent die Kilowattstunde, die im Erneuerbaren Energiengesetz stehen. Bei einer modernen Anlage sind das 40.000 Euro pro Jahr, mal sieben Windkraftanlagen sind wir bei 280.000 Euro pro Jahr. Wenn wir jetzt durchgehen, was wir uns im Stadthaushalt alles nicht leisten können, die Straße, die seit 10 Jahren nicht gemacht wird, mehr Geld für Kulturveranstaltungen, das kriegen wir alles nicht finanziert. Wenn wir uns für Erneuerbare aber öffnen, können wir endlich mal Projekte abarbeiten, die seit Jahren nur ein Traum sind.
Okay, und dann? Sind Sie damit auch zur AfD gegangen?
Ja, auch die AfD-Stadtverordneten waren bei diesen Bürgerversammlungen dabei oder haben mitdiskutiert. Und Sie sehen diesen Punkt ja auch. Also wie will man sich dagegen wehren, wenn man sagt, wir machen parteiübergreifend etwas Gutes für die Gemeinde? Da kommt auch die AfD nicht dagegen an.
Okay, jetzt Killerfrage. Angenommen, diese Idee wäre von der AfD gekommen.
Dann hätte ich sie natürlich als Bürgermeister in der Stadtverordnetenversammlung diskutieren lassen. Und wenn da gute Argumente kommen, warum sollen wir die Punkte nicht annehmen?
Ja, das sagen Sie so.
Auf der kommunalen Ebene geht es um Kooperation und nicht um Konfrontation.
Gerade ja, aber Sie wissen ja, wie das politische Geschäft häufig läuft. Deshalb, wenn die Idee von den Falschen kommt, ist sie keine gute Idee mehr.
Ja, aber denn als Bürgermeister habe ich ja zwei Optionen, meines Erachtens. Ich kann einerseits mich davor verwehren, dass auch in Garz 54% der Garzerinnen und Garzer bei der Bundestagswahl die AfD wählen, kann das alles ignorieren und immer wieder betonen, die AfD ist rechtsextrem und diese ganzen Punkte machen. Dann habe ich aber, wie Sie auch schon zitiert haben, die Hälfte des Sportvereins und alle gegen mich.
Genau.
Und im Kern kommen wir nicht voran.
Es geht gar nichts mehr weiter, ja.
Genau, ich habe eher probiert zu gucken, wo sind unsere Potenziale, welche beste Idee ist im Vordergrund. Wenn demokratiefeindliche Äußerungen in der Stadtverordnetenversammlung kommen sollten, dann gehe ich natürlich entschieden dazwischen. Aber das ist bisher auch noch nicht passiert, weil wir ein gutes Gesprächsklima haben. Es geht im Kern darum, zu überlegen, wie kriegen wir unsere Gemeinde voran. Und wir müssen da nicht Bundestag spielen mit ganz großen Fraktionen, sondern da sitzen 10 Stadtverordnete, die einfach das Wohl der Stadt im Sinn haben. Und da spielen auch die Parteien keine Rolle.
Stadt heißt, nochmal um das einzuordnen, wie groß ist Garz?
Wir sind eine Stadt seit 1249 und sind sehr stolz drauf, aber haben 2500 Einwohner.
So, eigentlich sind Sie ein Dorf.
Wenn Sie das in Garz
sagen. Nein, Spaß. Aber ich meine jetzt einfach nur von der Anzahl der Einwohner her. Und verortet ganz nah an der polnischen Grenze, ne?
Genau, wir liegen direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Mhm. Wir haben ganz viele polnische Kinder an unserer Grundschule. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird jetzt wieder aufgebaut. Es gibt ganz viele Irrtümer, würde man sagen, wenn man die AfD-Politik sieht und dann unsere Wahlergebnisse. Und dann unsere Taten auch noch daraus. Mit Windkraft, mit deutsch-polnischer Zusammenarbeit.
Das ist wirklich interessant.
Ich würde schon sagen, dass das mit dem AfD-Besieger nicht so falsch ist.
Bitte?
Mit
dem AfD-Besieger?
Die Taktik kann ja unterschiedlich sein.
Ja, ich finde nicht. Ich finde, besiegen hat ja irgendwas mit Konfrontation
zu tun.
Nein,
es hat damit zu tun,
dass
man nicht der, die Hegemonie lässt, dass man selber was dagegen setzt.
Ich verstehe schon, wie Sie es meinen.
Ja. Genau. Unsere Idee war ja, dass wir eine ganz andere politische Kultur bauen. Also, dass wir nicht nur überlegen, wie können wir jetzt die und die Partei klein machen, sondern wie können wir grundsätzlich neu diskutieren. Wir haben bewusst auch
geht nicht darum, wir machen eine Partei klein, sondern wir machen die Stadt groß.
Genau.
Bauen Windräder dort, wo die AfD die Mehrheit hat. Ich würde schon sagen, dass das ein kleiner Sieg ist. Aber egal.
Ich verstehe es ja, wie es gemeint ist. Aber es ist ja ein interessantes Beispiel. Wir sind ja übrigens auch durch diese gute Geschichte auf Sie gestoßen. Ne? Deswegen nochmal danke an der Stelle. Und auch gerne der sachdienliche Hinweis darauf. Aber haben Sie mal überlegt, Herr Piwoda, Sie wären jetzt in der CDU. Mhm. Dann würde doch sofort irgendeiner rufen, Brandmauer.
Würde passieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aber wir haben es jetzt 10 Jahre mit der Brandmauer probiert. Das Resultat ist, die AfD wurde immer stärker und alle anderen Parteien wurden gerade in vielen ostdeutschen Regionen immer schwächer. Meines Erachtens ist die Brandmauer auch viel zu einfach für die AfD, weil die Brandmauer führt genau dazu, dass die AfD ja nie wirklich argumentieren muss. Sie sind ja in dieser Haltung, dass sie gar nicht beteiligt werden an Diskussionen. Sie müssen gar nicht faktisch darlegen, wie sie denn das und das machen würden.
Das versteht ja auch jeder, aber
trotzdem wird es nicht gemacht.
Ja, weil die Konsequenz dann genau die ist. Die Konsequenz ist dann, sie in die Pflicht zu nehmen.
Genau.
Und das bedeutet dann, wie auch immer, geartete Zusammenarbeit und nennen wir es besiegen oder was auch immer. Aber du musst in irgendeiner Form musst du dann mit denen zusammenarbeiten.
Naja, bloß die grundsätzlichen Unterschiede, die zeigen sich ja dann eben nicht auf kommunaler Ebene, sondern auf der Landesebene oder auf der Bundesebene sogar. In dem Moment,
inwiefern?
Wo Sie beispielsweise über Außenpolitik diskutieren, da werden Sie EU sofort merken, das geht einfach nicht zusammen mit der AfD. Und es gibt auch noch andere Themen. Wenn man das mal andersrum guckt, wenn die wirklich das Sagen hätten in einem Bundesland und so, ganz unwahrscheinlich ist es ja nicht jetzt im September, dass es so weit kommt. Dann wird es wirklich Zeit, sich mal das Programm wirklich anzusehen, auch für die AfD-Wähler und Mitglieder. Ob es jetzt sozusagen die Förderung von Menschen mit Behinderungen ist, ob es dieses Thema ist oder jedes Thema, da wird es ein bitteres Erwachen geben, wenn die AfD wirklich anfängt, Landespolitik zu machen, die Schulen umzusortieren, bestimmte bestimmten Menschen nicht zu erlauben, dass sie sich vor die Schüler...
Will Sie nicht unterbrechen, Frau Birtler, aber an der Stelle lohnt der Hinweis auf Luca Pivoda. Von ihm lernen heißt in dem Fall siegen lernen. Wie machen Sie es, wenn die sagen, pass auf, wir streichen einfach bestimmte Subventionen oder Hilfen für beispielsweise Inklusion oder Ähnliches? Was machen Sie dann?
Ich bin ja auch Mitglied des Kreistages bei uns in der Uckermark, 120.000 Einwohner der Landkreis. Und da ist es ja genauso, dass wir Haushaltsdiskussionen hatten. Die AfD hat da auch die Position eingebracht, freiwillige Leistungen zu kürzen. Auch da habe ich immer wieder betont, nicht moralisch oder irgendwie in diese Richtung gehend, sondern eher argumentativ, wenn die Leistungen gekürzt werden, der Feuerwehrverein, der Sportverein, der Kulturverein vor Ort kriegt die letzte Förderung nicht mehr, mit der er vielleicht noch sein Dorffest organisieren kann. Das bricht dann alles weg. Und da muss man auch zu diesen Vereinen gehen und denen das erklären, warum das jetzt so kommt und wer das so will.
Haben Sie denen das so angedroht und gesagt, wenn ihr das macht, dann gehe ich zu jedem Einzelnen von denen hin und sage denen, was das heißt?
So habe ich das im Kulturausschuss gesagt, ja. Das Faszinierende ist doch aber, dass die AfD...
Das ist nicht schlecht. Wie waren die Reaktionen?
Offen. Also wir haben dann einfach diskutiert. Das ist ja das Ziel, dass wir dann sachlich argumentieren und merken, welche Konsequenzen das eigentlich hat, wenn man freiwillige Leistungen abschafft. Ja. Meines Erachtens, bei all dem, was auch schon angesprochen wurde, der Kern ist ja, dass die Schmerzpunkte, die die AfD anspricht, ja trotzdem da sind. Und wir haben trotzdem kein Heilmittel dagegen. Mhm. Also wenn man jetzt guckt, wir können jetzt den ÖPNV nehmen, wir können auch wirklich viele kommunale Aspekte nehmen. Denn meines Erachtens ist die AfD auch so stark, weil die kommunale Ebene so massiv vernachlässigt wird. Ich sehe da einen direkten Zusammenhang, weil eben wirklich die ganzen Bürgermeister, Gemeinderäte, Stadtverordnete, die sind, die die Demokratie vor Ort am Laufen halten und die kommunale Ebene immer mehr ausgehöhlt ist durch Geld, aber auch durch Aufmerksamkeit und durch Organisation. Wir können unseren Auftrag nicht ernst nehmen als Kommune, weil wir nicht genug Geld haben.
Ist das ein interessanter Punkt, den er gerade anspricht? Frau Heuer, vielleicht auch die Frage an Sie. Ich glaube, Sie haben irgendwo in einem Interview gesagt, Herr Pivoda, das ist ein totales Parteienversagen, wenn man sich anschaut, wie viele Organisationen, Auslandsvertretungen, Sie waren das, ne?
Genau, die Friedrich-Ebert-Stiftung und Co. hat,
aber so, oder Heinrich-Böll-Stiftung und so weiter. Ja, man fährt irgendwo hin, man trifft die dann alle, Adenauer-Stiftung, dann das Pendant in der CDU. Und das ist ja alles gut und schön, aber Sie sagen, es kann nicht sein, dass ihr überall auf dem Globus unterwegs seid und dort Geld reingebt, aber vor Ort, zu Hause, da sagt ihr dann, haben wir kein Geld mehr für unser kleines Regionalbüro, Stadtbüro, was auch immer. Das ist damit gemeint.
Genau, die machen gute Arbeit im Ausland, das will ich damit nicht
diskutieren.
Ich sehe aber einfach nicht den Punkt, warum all die Gelder nicht in da, wo es wirklich gerade brennt, reingesteckt werden. Weil das erlebe ich ja ganz häufig. Die meisten Menschen bewerten, glaube ich, die Handlungsfähigkeit von Demokratie danach, ob dann eben endlich mal die Straße gemacht werden kann oder ob ich mal den Politiker vor Ort einfach ansprechen
kann. Ob einer einfach mal da ist.
Genau, und danach bewerten ein Großteil der Menschen die Handlungsfähigkeit von Demokratie. Natürlich diskutieren sie auch landes- und bundespolitisch, aber das sind die Themen, die die Menschen wirklich umtrennen. Das merke ich in Bürgersprechstunden und überall.
Und warum glauben Sie, und dann machen wir die Runde gleich wirklich auf, letzte Frage an Sie in dem Zusammenhang, Herr Pivoda, warum glauben Sie, passiert das so? Warum ist man sozusagen überall auf dem Globus unterwegs? Nochmal, nichts Anstößiges daran, gute Sache, Kontakte zu halten, aber die Beziehung ins eigene Land hinein, in die eigene Stadt hinein, in die eigene Kommune, das ist doch das, wovon du lebst, weil da wirst du gewählt. Warum passiert das nicht?
Ich glaube, das ist teils auch wirklich Verzweiflung, weil man merkt, es sind ganz große Fragen. Es geht nicht, dass man eine Sozialreform macht, und jetzt werden ja schon große Reformen angefasst, aber es muss viel tiefer gehen. Wie können wir es schaffen, dass Bürgerräte oder andere Dinge diskutiert werden, dass wir den Staat überhaupt mal reformieren und wieder greifbar machen?
Heißt, machen Sie jetzt mal, woran
denken Sie denn? Man kann darüber reden, dass Kommunen endlich in den Bundesrat kommen, damit Kommunen auch bei der Gesetzgebung mitentscheiden können, weil wir so sträflich vernachlässigt werden. Man kann ein großes Fördermittelprogramm machen für Dorfgemeinschaftshäuser in Kommunen unter 5.000 Einwohnern. Das würde viel mehr bringen als sämtliche oder viele, viele andere Fördermittelprogramme. Also, dass wir ganz konkret mal neu denken, grundsätzlich neu denken, weil da, glaube ich, haben viele Angst vor, weil es so viel auslösen würde. Und deshalb traut man sich vielleicht auch nicht mehr in die Gespräche vor Ort, wo man eben diese Lesung dann auch diskutieren müsste.
Herr Davis, wie nehmen Sie das denn wahr? Weil ich vorhin gerade Ihr Buch erwähnt habe, ne? der Präzedenzfall Thüringen sozusagen. Diese Abwesenheit in der Fläche, gerade in großen Flächenländern, der Parteien, wie wir sie kennen, der CDU, der SPD und so weiter. Herr Pivoda beschreibt das so und sagt, überall dort ist die AfD. Die gehen da wirklich überall rein. Die sind wirklich da. Warum sind die anderen weg?
Also erstmal würde ich bin jetzt nicht der Sprecher der Friedrich Ebert oder der Konrad-Adenauer-Stiftung, aber die haben natürlich auch Büros in den Ländern, also in deutschen Bundesländern vertreten. Die AfD geht natürlich in die weißen Flecken rein, in denen die anderen Parteien Ich würde gar nicht sagen, es gibt ja keinen Vorsatz, es gibt auch keine Fahrlässigkeit, es ist einfach passiert.
Genau, aber warum passiert das korrigiert man das nicht?
Also der Organisationsgrad von Parteien war in Ostdeutschland auch aus historischen Gründen schon immer viel geringer. Das heißt also, es gibt sehr viel wenig Mitglieder von Parteien. Das sind Miniaturverbände. Wenn Sie gucken auf Bundesparteitag, übrigens auch ein Repräsentationsproblem, der Delegiertenzahlen von ostdeutschen Landesverbänden sind nicht nur klein, weil die ostdeutschen Länder klein sind, sondern weil sie auch einfach viel weniger Mitglieder haben. Manchmal ist ein Landesverband kleiner als ein Kreisverband in Nordrhein-Westfalen.
Stimmt.
So, das heißt also, der Organisationsgrad von Parteien ist sowieso viel niedriger. Auch also Parteien sind sowieso nicht hoch angesehen. Also wenn man jetzt auf der Skala guckt, wahrscheinlich noch knapp über Journalisten. Aber Parteien sind in Ostdeutschland besonders wenig angesehen. Das hat auch wieder geschichtliche Gründe, aber hat eben auch Gründe mit diesen Enttäuschungen, die es nach der Wiedervereinigung gab. Das heißt, man fühlt sich verarscht von Parteien. Man sagt, die da oben machen sowieso, was sie wollen und so weiter und so fort. Und in dieses Gefühl, aber auch in diese Leerstelle, weil wenig da sind, wenige vor Ort sind, wenig Präsenz da ist, aber auch gleich dieses Gefühl, noch dieses Grundgefühl, wir haben ja noch gar nicht so richtig, also es ist eben immer, sind nackte Fakten, sind Daten, sind Vermögenswerte und andere Sachen, aber es sind eben auch sehr viel Emotionen und die AfD geht auf diese Emotionen. Es ist eine Emotionalpartei, eine Partei, die wirklich die Dinge, diese abruft. Und jetzt ist es halt so, wenn die auf den Marktplatz gehen in der Provinz, Thüringen besteht fast nur ausschließlich aus ländlichem Raum mit wenigen mittleren und großen Städten, dann füllen die Marktplätze, dann sind die jetzt Teil der Gesellschaft. Jetzt sind in diese Leerstelle reingegangen.
Frau Heuer, wie geht Ihre Erklärung? Warum ist es so leicht, sozusagen dieses Vakuum zu füllen? Und nur weil Herr Debis vorhin gerade sagte, wir müssen überlegen, was zu tun ist. Ja? Gar nicht jetzt im epischen Kampf gegen die AfD, sondern um die Frage der eigenen Existenz willen. Warum wird das nicht korrigiert?
Also ich glaube, man hat das einfach auch viel zu lange vernachlässigt. Und dann jetzt auf die Schnelle irgendwelche Parteistrukturen aufzubauen, ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, weil die einfach nicht historisch gewachsen sind. Und für zu lange hat man dann, glaube ich, auch einfach den Osten nicht so wirklich ernst genommen. Also ich meine, ich bin in Brandenburg aufgewachsen. Für uns war das immer SPD-Land. Ich meine, es ist seit 1990 SPD regiert. Die Strukturen sind sozusagen SPD geprägt. Also so kam mir das zumindest vor, als ich aufgewachsen bin. Ich hatte so Klassenfahrten und auch Austauschprogramme, die also durch politische Initiativen damals unter Platzek gelaufen sind. Das war da. Aber ich glaube nicht, dass die Bundes-SPD, die Brandenburg als eins ihrer sozusagen Kernländer wahrgenommen hat, so wie man über Nordrhein-Westfalen redet oder andere Gebiete, die so als Kern-SPD-Gebiet wahrgenommen sind. Ich sehe das nicht, dass man Brandenburg zum Beispiel so sieht oder Sachsen und Thüringen damals als CDU-Kernländer, obwohl die so lange dort auch regiert worden sind von den Parteien. Das Gefühl aber nicht da war von der Seite, glaube ich, dass man sich darum jetzt irgendwie besonders kümmern müsste oder diesen Moment, gerade auch in den frühen 90er Jahren, wo ja wirklich so eine Art Frühbegeisterung noch da war. Ich meine, die Wahlergebnisse, die es in den frühen 90ern im Osten, also gerade auch für Kohl gab, die Begeisterung, die da war, ich glaube nicht, dass die besonders sich sozusagen auch in den westlich gewachsenen Strukturen irgendwo niedergeschlagen hat.
Ja, aber Sie als Historikerin, an welcher Stelle schlägt das um? Ich weiß nicht, ich war damals auch Anfang der 90er sehr viel in Ostdeutschland unterwegs, aus verschiedensten Gründen. Und ich habe dort immer diese große Begeisterung für diese westlichen Lebensmodelle gesehen. Ich hatte das Gefühl, die Leute wollten wirklich auch diesen Kapitalismus. Die wollten diese Marktwirtschaft, die wollten Leistungsprinzip. Das war wichtig. Und da war auch so dieses Ding, ja gut, wir wissen, an dem Punkt ging es für uns jetzt nicht mehr weiter. Wir müssen noch mal ganz von vorne anfangen. Aber wir sind auch bereit dazu. Und wann kippt das dann? An welcher Stelle?
Ich glaube, an dem Moment, wo dann, also wir hatten ja dann diese enorme Arbeitslosigkeit, die eingesetzt hat in den späten 90er Jahren und auch frühen 2000er Jahren. Auch diese ganzen Umbruchserfahrungen, dass man eben vorher, ich sag mal, einen festen Beruf hatte, den man auch gelernt hatte, und dann ist man auf einmal von einer Arbeitsmaßnahme in die nächste gerutscht. Mhm. Ich habe für mein Buch damals ja sehr, sehr viele Leute auch interviewt und haben mir Leute erzählt, zum Beispiel einer war Mechaniker für so industrielle Maschinen und so weiter. Und der, seine letzte Aufgabe war dann, die nochmal zusammenzubauen, damit die dann verscherbelt werden konnten an denjenigen, der die Fabrik dann übernommen hat. Und
das heißt, solche Erfahrungen sich selber abgewickelt.
Und
so
dann
ein bisschen wie Lothar de Maizière, ja.
Genau, und dann von einer Arbeitsmaßnahme in die nächste. Dann sollte man irgendwie 10 Finger schreiben lernen und ist damit dann auch wieder nicht in irgendeine Arbeit gekommen. Und ich glaube, diese Erfahrungen, dass man die Latte so hochgelegt hat, und man hatte so eine idealisierte Vorstellung davon, wie Demokratie funktioniert, was Frau Bürtler vorhin auch schon gesagt hat, diese Idee, dass man das bekommt, wofür man sozusagen stimmt in der Wahlkabine. Mhm. Und auch, dass der Kapitalismus so funktioniert, dass man die Lebensweise, die man eben über Westfernsehen und so weiter gesehen hat, dass man die irgendwo für sich selber bekommt. Dass das dann aber auch Arbeitslosigkeit bedeuten kann und eben auch wirtschaftliche Unsicherheit bedeuten kann, ist, glaube ich, dann wirklich späte 90er Jahre, Anfang 2000er, als dann die Strukturen alle weggebröckelt sind, unsere Generation weggezogen ist. Und das hat natürlich
Ich würde das gerne ergänzen. Das ist tatsächlich so eine Projektion gewesen, die einerseits aus der DDR-Zeit kam, auch aus Konsumtion von Westfernsehen, von einer Vorstellung von Demokratie sozusagen auch dem Selbstermächtigungsmoment von 89, 90. Das war Demokratie, so musste die sein, dass man quasi auf der Straße geht und dass man runde Tische hat und dass man wirklich beteiligt ist. Und das war ja ein euphorisches Gefühl für mich. Ich war dabei, ich fand das damals für mich auch. Ich war 18, für mich war das ganz ein toller Moment. Und das war auch für mich mein Verständnis von Demokratie. Das ist aber nur für einen kleinen Moment gewesen. Der ist dann eben vorbeigegangen. Und diese Projektion gehört eben auch dann die Versprechen, die gemacht wurden. Also das ist dann noch, dass man gesagt hat, das geht alles relativ schnell. Man hat das teilweise auch geglaubt. Teilweise hat man es eben erzählt aus Wahlkampfgründen. Teilweise hat man es erzählt, weil man es nicht besser wusste, weil man einfach eine optimistische Geschichte erzählen will, was ich ja gut finde. Und dann gab es ja einerseits diese Deindustrialisierung und diese enormen Disruption und für viele Leute auch existenziell. Auf der anderen Seite gab es ja auch enormen Aufbau. Und ich glaube, der Kipppunkt ist an der Stelle gewesen, wo dann klar war, das geht jetzt nicht mehr weiter. Also so, es hat sich beruhigt, die Leute hatten dann einen Job, viele sind weggegangen und der Aufbau ist nicht gestockt, aber ist sozusagen, es hat sich verlangsamt. Mhm. Die sogenannte Schere zwischen Ost und West ist wieder aufgegangen in vielen Bereichen und der Alltag ist eingezogen und der Alltag heißt 80% von dem, was man im Westen hat und an anderen Stellen manchmal noch weniger. Und dieses Versprechen oder diese Projektion, ihr gehört wirklich dazu, das ist eben nicht eingelöst worden. Und das meine ich, habe vorhin ja schon gesagt, auch bei den Eliten, bei der Repräsentation und so weiter. Und das führt eben dazu, dass ein Teil der Bevölkerung, eben nur ein Teil der Bevölkerung, glaube ich, dadurch eine bestimmte Partei wählt.
Wird gerne die letzten 10 Minuten darauf verwenden, mit Ihnen nochmal einen Blick nach vorne zu richten und auch zu fragen, wie man rauskommen kann aus so einem bestimmten Blick, so eine bestimmte Perspektive auf den Osten, auf die DDR in dem Fall. Und vielleicht hilft es dafür, sich einmal anzuhören, was Friedrich Merz vor einiger Zeit gut gemeint, aber schauen Sie selbst, ob es so gut gemacht war, über das Leben im Osten und die DDR erzählt hat. Schauen Sie mal.
Wir leben im wiedervereinigten Deutschland jetzt seit über 35 Jahren. In Freiheit, im Frieden, im Wohlstand und mit einem hohen Sozialstaat, großartigen Sozialstaat. Ich habe das Glück, und es ist nicht mehr als Glück und Zufall gewesen, nur das, im Westen geboren, im Westen groß geworden zu sein. Und ich hatte heute Morgen in meinem Wahlkreis 450 Unternehmerinnen und Unternehmer vor mir sitzen. So ähnlich wie hier heute Morgen auch. Alle, die wir da saßen, hatten einfach nur Glück, dort geboren zu sein, dort groß geworden zu sein. Und jetzt nicht 35 Jahre, sondern 80 Jahre in Frieden und in Freiheit zu leben.
So, Frau Heuer, vielleicht direkt die Frage an Sie. Was passiert, wenn man so etwas so sagt? Ich meine, es war ja auch eine interessante und häufig geäußerte Kritik an Ihrem Buch. Sie mussten sich damit beschäftigen und auseinandersetzen, dass man Ihnen vorgehalten hat, in Deutschland, die Kritik kam eigentlich im Wesentlichen nur aus Deutschland, rund um dieses Buch Diesseits der Mauer, internationaler Bestseller, wie gesagt, ein viel zu beschönigender Blick auf die DDR, viel zu freundlicher, viel zu weicher Blick auf diese SED-Diktatur. Ist da wieder sozusagen genau diese Einschätzung, Das war alles ganz, ganz furchtbar und entwertet damit sozusagen das eigene kleine Leben, das man dort unter Umständen hatte?
Na, ich habe ja das Buch bewusst mit Angela Merkel angefangen, weil die diese Frage aufgeworfen hat in ihrer letzten großen Rede im Amt 2021, als sie einfach mal gesagt hat, das scheint alles nicht zu zählen, was wir vor 1990 gemacht haben. Genau. Egal ob positive oder negative Erfahrungen. Da hat ja die, ich glaube, es war die Konrad-Adenauer-Stiftung, die vom Ballast ihrer DDR-Vergangenheit gesprochen hat, so nach dem Motto, jetzt hat sie das abwerfen
genau
können.
Genau, der Sound.
Genau. Und dann hat sie eben gesagt, naja, sie spricht jetzt nicht als Bundeskanzlerin, sondern als eine von 16 Millionen Ostdeutschen, wenn sie sagt, das zählt und wir müssen das zählen lassen. Wir müssen sozusagen auch diese Erinnerung zulassen. Und da kann nicht gesagt werden, ein Journalist hatte dann irgendwie über sie geschrieben, sie sei eine angelernte Bundesbürgerin und Europäerin auch noch. Also so, als ob man kein Europäer oder keine Europäerin sein kann, wenn man irgendwie aus dem Osten kommt, weil man das dann erst lernen musste nach 1990. Und das war das, was ich mit dem Buch versucht habe, als Historikerin auf einer Metaebene zu machen, zu sagen, natürlich ist die Unterdrückung ein Riesenteil. Ich meine, das Buch fängt in einem Gefängnis in der Sowjetunion an. Genau. Das ist sozusagen keine Beschönigung, sondern die Idee ist, alle diese Geschichten, die dort stattgefunden
aber
haben.
Aber die Erwartungshaltung war offenbar, dass es genauso weitergeht, das ganze Buch durch. Und das haben Sie nicht geliefert.
Genau,
und das war die Kritik.
Eben, ja, da ist auch, wie gesagt, ich habe ganz viele Interviews geführt. Ich komme ja selber auch aus dem Osten und habe dadurch natürlich auch sehr viele Geschichten auch über die Jahre gehört von Lehrern, von Verwandten, von der eigenen Familie, von Nachbarn und so weiter. Und die spiegeln eben dieses ganze Spektrum wider. Man kann nicht 16 Millionen Leuten sagen, so, das war alles irgendwie nicht wirklich oder nicht richtig, was vor 1990 passiert ist. Und deshalb zählt das jetzt nicht mehr und ihr durftet jetzt das richtige Leben anfangen. Und in diesen Sound spielt eben auch diese Rede ein Stück weit rein. Wenn Merz eben sagt, so, ich hatte das Glück, ich durfte schon 80 Jahre in diesem Land leben. Ihr dürft jetzt dran teilnehmen, seit 1990. Ich glaube, da sträuben sich die Nackenhaare bei ziemlich vielen Leuten. Auch bei denjenigen, die jetzt sehr, und das ist halt die Mehrheit auch der Ostdeutschen, die sagen, natürlich geht's mir viel besser seit 1990.
Aber ich will das andere nicht entwertet
eben,
wissen.
Das steht eben nicht alles in Frage, was davor passiert ist. Und im Falle von Angela Merkel war das ja wirklich ihr halbes Leben. Also wirklich ziemlich genau ihr halbes Leben. Als sie dann gesagt hat, naja, wir können das nicht einfach wegschmeißen. Und diese Erfahrungen sind natürlich Teil der eigenen Biografie.
Frau Bittler, wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Mir ging gerade durch den Kopf, welche Rolle. Also es gibt ja so einen Streit immer mal wieder. Sind diese Defizite, die wir gerade beklagen im Osten, sind die sozusagen stammen die aus der Zeit nach 1990, wo die Leute enttäuscht, frustriert waren? Oder hat das auch was mit der Vergangenheit davor zu tun?
Beides.
Und ich glaube das schon. Wenn man sein Leben lang gewohnt war, dass es nur ein richtig und ein falsch gibt und dazwischen nichts. Also das habe ich ja auch in der Schule erlebt, dass so ein Diskurs, bei dem man mal zwei Modelle oder zwei Möglichkeiten abgewogen hat und sich dann irgendwo in der Mitte verständigt hat, das kam in der DDR nicht vor. Es gab nur dieses, entweder bist du mit uns oder gegen uns.
Aber Sie haben sich
Moment
selber
mal, und dann, auch und dann ist es sehr, sehr schwer, sich in einer Gesellschaft zurechtzufinden, wo es nicht maximal zwei Meinungen gibt, sondern wo es ganz viele Meinungen gibt. Da dann zu reden, das auszutauschen, zu sagen, uns ist das wichtig, das musste erst mühsam und muss immer noch mühsam gelernt werden. Dass Kompromisse was Gutes sind, dass man nicht alles immer so zurückkriegt, was man reingegeben hat. Ich finde das so unglaublich wichtig. Ich habe das nämlich auch an mir selber erlebt, dass ich richtig Mühe, obwohl ich sehr durch den Westen auch beeinflusst war, schon 1990. Aber es war dann trotzdem mühsam zu schauen, worum geht's hier eigentlich. Dazu gibt es nicht nur zwei Meinungen, sondern es gibt 17 Meinungen dazu. Und das dann zusammenzukriegen, dass irgendwann am Ende sagen, okay, wir sind von verschiedenen Orten gekommen, aber wir haben einen gemeinsamen Weg gefunden. Das ist eine für die erfahrenen Ostler ziemlich fremde Kultur, auch Diskussionskultur.
Aber Sie haben doch selber auch gesagt, Sie haben Westfernsehen geschaut, Sie haben mit Ihrer Mutter darüber geredet. Und diese Idee, dass die DDR-Propaganda und das, was in den Schulen stattgefunden hat, eins zu eins sich in die Köpfe der Menschen gewurmt hat, das stimmt doch so einfach nicht.
Ich glaube, dass sich manches eben doch fortgesetzt hat. Dass eine bestimmte Abneigung gegen Politik, ich meine, wie wir zu Hause gelebt haben, war ja jetzt auch nicht typisch. Dass wir immer nur Westfernsehen geguckt haben.
Aber die Mehrheit der Leute hat erst Westfernsehen geguckt und das ist eben auch so ein.
Aber viele eben auch nicht. Und die sind irgendwie mit ganz ganz merkwürdigen Erwartungen in dieses vereinte Deutschland gekommen.
Was meinen Sie damit, Frau Bertler? Merkwürdige Erwartungen?
Naja, dass es viel zu einfach ist, immer nur in Schwarz-Weiß zu denken und zu denken, hier muss einer gewinnen in diesem Streit. Dass so ein Gewinn für alle existieren oder so ein Gewinn für alle erzielt werden kann, wenn man miteinander redet, wenn man sich die Zeit nimmt, die Gedanken auszutauschen. Es war eine Kultur des Schwarz und Weiß in der DDR. Du bist entweder für uns oder du bist gegen uns. Das habe ich ja noch in der Schule gelernt. Und davon wieder wegzukommen und zu akzeptieren, dass es viel mehr Meinungen gibt und dass es sich lohnt, den ganzen Leuten zuzuhören und dann zu einem Kompromiss zu finden, das ist immer noch ungewohnt und eine Zumutung, wird als Zumutung empfunden. Die sollen endlich mal sagen, was jetzt Sache ist, heißt es dann. Ja?
Herr Debes, und
also ich glaube, das stimmt vieles parallel zueinander. Und auch dieses Entweder-Oder, ist es jetzt die DDR gewesen oder ist es die Transformation und die Nachwende? Ist es beides? Ist es die Konditionierung durch das DDR-System oder ist es das Westfernsehen oder die anti-autoritäre Stimmung, die es auch in der DDR teilweise gab? Auch das, also ich kann es bei mir selber abholen. Ich war noch bei den jungen Pionieren, bei den Tillmann-Pionieren in der FDJ. Bei der FDJ habe ich da nicht mehr mitgemacht, aber davor war ich auch Wandzeitungsredakteur. Das heißt, es gibt eine Fortsetzung zu meiner heutigen Profession. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht. Natürlich habe ich gedacht, die Idee des Sozialismus ist gut. Ich sag mal, der Aufruf des neuen Forums nach der Wende war ja eigentlich ein Pamphlet
lange vor der Wende.
Der Aufruf des neuen Forums im September war der. Ja, also war, Entschuldigung, Egon Krenz hat das Wort der Wende geprägt, deswegen sollte man es sowieso nicht verwenden. Aber es war in der Zeit, es war 89, es war kurz nach dem Sommer, September, glaube ich, der Aufruf für unser Land, war ja ein Aufruf für einen dritten Weg, für einen Sozialismus in demokratischer Form. Und das war das, was viele auch aufgenommen haben von dem in der DDR-Zeiten oder eben autoritäre Neigung oder was auch immer. Dann der Moment der Selbstermächtigung, dann der Moment, dann das Festfernsehen, dann dieses Traumland im Westen. All das hat uns doch geprägt. Und das ist teilweise auch sehr widersprüchlich. Weil ich habe zum Beispiel einerseits, bei mir stelle ich auch fest, dass ich manchmal denke, der Staat muss es richten. Das kommt bei mir auch manchmal so hoch. Nicht die Genossen müssen es schon machen. Und auf der anderen Seite bin ich eben sehr empfindlich. Also was die AfD oft behauptet, stimmt zum gewissen Teil schon, dass man sozusagen eine höhere Sensibilisierung gibt für staatliche Eingriffe. Also zum Beispiel das Thema Corona hat eben in Ostdeutschland besonders reingehauen, weil gefühlt, ich will ja gar nicht sagen, dass es, also in der Analyse ist es Unsinn zu sagen, dass das dasselbe ist wie die staatlichen Eingriffe in der DDR. Aber es hat sich so teilweise so angefühlt, wenn es eben bestimmte
Maßnahmen
gab. Ja? Und deswegen habe ich wirklich Leute getroffen, Freunde von mir, die authentisch auf diese Demonstration gegangen sind und gesagt haben, das ist wie 89. Wie oder sie sagen zum Beispiel, wenn es diese Sache gibt, jetzt was weiß ich, dass Leute eine Hausdurchsuchung haben, weil sie Herrn Habeck so und so in den Netz genannt haben oder Lügenfritze, ich zitiere ja bloß, dass sie dann sagen, das ist wie früher, es ist natürlich nicht wie früher, die Leute sind noch klug genug, die meisten, das auch zu unterscheiden, aber es fühlt sich doch so an. Und dieses Gefühl wiederum beult die AfD aus.
Mhm. Happy Border.
Vielleicht um eine mutige Perspektive noch mitzugeben, weil ich die ganze Zeit das überlegt habe. Das, was wir in Garz machen, wir haben ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie es so schön heißt, sondern ich glaube, die Menschen haben eine große Sehnsucht nach einer authentischen Politik, die einfach auch konkret anpackt. Das ist kein Hexenwerk, was wir in Garz machen. Das kann überall in Deutschland gemacht werden. Man muss nur einfach wirklich zuhören lernen, ganz viel rumfahren. Ich habe 18 Monate Bürgermeisterwahlkampf gemacht, in dem ich nur zugehört habe und vor allem auch einfach Ideen entwickeln, die Menschen auch zeigen, wir sind Teil von etwas Größerem, dann sind sie auch bereit, gerne ehrenamtlich viele Stunden zu absolvieren, sich auch einzubringen und vor allem auch Fehler zu verzeihen. Ich habe auch zu Beginn meiner Amtszeit als Bürgermeister gesagt, ich werde ganz viel Fehler machen, weil ich noch nie zuvor ein öffentliches Amt inne hatte. Also man kann auch ganz viel verzeihen, man kann wirklich eine neue politische Kultur entwickeln, wenn man eben mit Mut vorangeht und vor allem auch den Menschen was zutraut, dann machen ganz viele mit.
Und wenn man Ideologie draußen lässt, ne? Vor dem Rathaus.
Genau, wenn man Sachpolitik macht, wenn man denn konkret greifen kann, was packen wir eigentlich an? Dann wird die Straße gemacht, die Kulturveranstaltungen finden wieder statt. Dann können sich die Menschen auch identifizieren und dann begeistert man Menschen ja gerade für die Demokratie.
Ja, mich würde zum Schluss noch mal interessieren, weil Sie das auch gerade gehört haben, zu sagen, da gibt es so eine Sehnsucht nach dem, was früher war, um jetzt nicht den bösen Satz zu sagen, früher war alles besser. Sie müssen ja als Bürgermeister genau damit ja auch umgehen. Und das irgendwie adressieren. Wie machen Sie das?
indem wir auch die ostdeutsche Kultur als Teil unserer Geschichte sehen. Tradition darf nicht zum Selbstzweck werden. Also wir dürfen nicht einfach nur Tradition wegen der Tradition willen machen und dann findet jedes Jahr dasselbe statt und keiner weiß mehr warum. Sondern wir probieren natürlich Tradition mit Moderne zu verbinden. Aber wir haben genauso auch ein Simson- und Ostprodukte-Treffen bei uns in Garz. Mhm. Wir haben die traditionellen Feste der DDR, die wir aber eben mit modernen Elementen versehen. Weil nur so kann es klappen, dass die älteren Menschen, aber auch die jungen Menschen sich angesprochen fühlen und irgendwie alle sich dann als Teil eines Größeren verstehen.
Super. Ich würde gerne ganz zum Schluss, gibt ein schönes Buch, ist 2014 schon erschienen. Die Autorin sitzt links von mir. Frau Birtler, halbes Land, ganzes Leben. Erinnerungen haben Sie mal aufgeschrieben. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut. Da beschreiben Sie Ihren Blick auf die DDR. Und das passt so gut zu dem, was wir gerade gesprochen haben. Die DDR, das ist das Land, in dem Kinder daran gewöhnt waren, dass in der Schule andere Wahrheiten galten als zu Hause. Das Land, in dem einer dem anderen misstraute und in dem doch Freundschaften blühten. Ein Land, dessen Mangelwirtschaft uns zu Meistern der Improvisation werden ließ und in dem sich der Wert von Dingen daran maß, wie schwer oder leicht sie zu bekommen waren. Ein Land, für das ich mich schämte, weil es so grau war und das ich dennoch verteidigte, wenn Westbesucher es grau nannten. Das finde ich ein schönen Gedanken, der eigentlich viel beschreibt und sag mal, mit diesem Geist, glaube ich, könnte man sehr viel mehr anfangen. Dieser Geist, der in diesem Buch von 2014 steht, wenn man den heute noch mal so ein bisschen wahr werden ließen, so wie Happy Water das macht. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. War unsere letzte Sendung jetzt vor einer kurzen Sommerpause. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am 18. August wieder. Bis dahin alles Gute und jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Bis dahin. Tschüss.